wieder aufgehört. Darum geht's. Eigentlich könnte man sagen, das ist das Zentrum. Jesus ist das Zentrum. Reicht doch. Könnte man schon fast aufhören für heute. Aber wir haben noch ein bisschen Bibel übrig. 1. Timotheusbrief haben wir jetzt eine ganze Weile gelesen. Ich habe mal nachgeguckt, hat jemand eine Schätzung so aus dem Bauch raus? Wann haben wir gestartet mit 1. Timotheus? Ein Monat? Juni war es, Mitte Juni. 15. Juni war die erste Predigt, 1. Timotheus, der Anfang. Und jetzt sind wir zum Schluss gekommen, also haben über ein halbes Jahr uns damit befasst. Für die, die nicht regelmäßig hier in der Gemeinde sind, das ist der Modus, den wir grundsätzlich haben, dass wir ein Bibelbuch auswählen und das geht quasi der Reihe nach durch in den Predigten, bis wir fertig sind. Das hat ein bisschen auch den Hintergedanken, dass wir eben nicht irgendwas weglassen können und auch nicht uns Lieblingstexte aussuchen können. Ich finde es immer mal wieder spannend, auch wenn man eingeteilt ist, dann kommt man eben zu einem Text, mit dem man sich dann mal befassen muss und das ist auch gut so. Wir haben zwei Verse übrig aus 1. Timotheus 6 und die lese ich jetzt noch zum Abschluss und ihr habt ja schon mitbekommen, dass wir dann nachher auch austauschen werden, was euch in dem Brief aufgefallen und wichtig geworden ist, deswegen will ich heute nicht so lange machen. 1. Timotheus 6, Vers 20 und 21, das sind die beiden letzten Verse. O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut, meide das unheilige, nichtige Geschwätz und die Widersprüche der fälschlich sogenannten Erkenntnis. Zu dieser haben sich etliche bekannt und haben darüber das Glaubensziel verfehlt. Die Gnade sei mit dir. Amen. Fangen wir mal hinten an. Die Gnade ist das, mit dem der Brief aufhört. Und der Paulus schreibt dem Timotheus ja eine ganze Menge, jetzt über 6 Kapitel. Und am Ende sagt er, bei all dem, was du jetzt gelesen hast, ist die Gnade das, was vor allen Dingen übrig bleibt und was ich dir wünsche. Gerade eben haben wir das Abendmahl gefeiert, wir haben Lieder auch von der Gnade gesungen. Die Gnade ist das, dass wir in Jesus geborgen sind, dass er uns gerettet hat, das Evangelium. Und das ist das Letzte und das Wichtigste, was der Paulus dem Timotheus noch wünscht. Und ich denke, so ganz am Ende der Timotheus-Predigtreihe können wir uns das auch nochmal einfach ins Herz schreiben lassen. Wir brauchen Gottes Gnade. Bei allem, was wir gelesen haben, da ging es auch ganz viel um ganz praktische Dinge, wie wir das ein oder andere leben und umsetzen. Wir brauchen Gottes Gnade. Vielleicht auch gerade, weil es in dem Brief so viel um die Praxis ging und weil wir dann versuchen, es richtig zu machen, müssen wir uns klar sein, wir brauchen Gottes Gnade. Und es geht nicht zuerst um Wissen oder um Logik oder um Verstanden haben, sondern um Gottes Gnade und dann um die Frage, lebst du diese Gnade und leben wir unseren Glauben in der Praxis? Die ganzen letzten Predigten, hatte ich den Eindruck, waren sehr praktisch. Es ging vor kurzem um Finanzen zum Beispiel, ganz, ganz praktisch. Es ging um Lehre, es ging um Rettung, es ging um Gebet, es ging um Lernen und Mentoring, es ging um Männer und Frauen, es ging um Leiten, um Dienen, um praktischen Gemeindedienst, es ging um Witwen, um Bedürftige, um Älteste, den Umgang mit Ältesten, es ging um Arbeit, dieses Thema mit Sklaven und Herren, es ging um Genügsamkeit, es ging um Großzügigkeit, das sind alles Sachen, die kann man jetzt greifen und sagen, okay, lass es uns praktisch machen. Und der Paulus sagt hier im letzten Vers, dass man aber leider auch im Glauben das Ziel verfehlen kann. Es gab Menschen, die waren wohl in der Gemeinde, aber die waren vor allem fokussiert auf Erkenntnis. Das Wort, das hier im Hintergrund steht, heißt Gnosis. Gnosis ist, will da nicht zu tief einsteigen, aber der Versuch, eigentlich alles mit dem eigenen Verstand zu erklären. Und es gab damals eine Strömung, die sehr stark war. Im Grunde war es dann auch eine Irrlehre, glaube ich. Und das war sehr populär. Bis dahin, dass man gesagt hat, du musst Erlösung finden durch das, was an Göttlichem in dir selbst steckt und solche Dinge. Vielleicht habt ihr das so auch schon mal gehört. Das ist gar nicht so weit weg von dem, wie viele Menschen heute auch denken. Dass man vielleicht denkt, ich will irgendwas Spirituelles, ich will irgendwas Größeres. Ich weiß schon, dass es irgendwie, es muss was, eine Erlösung oder sowas geben, aber ich finde das in mir selbst oder in dem, was ich alles nachdenke und hirne. Und der Paulus sagt, das ist im Glauben leider das Ziel verfehlt, wenn wir denken, wir können das selbst erarbeiten, selbst erkennen, selbst verstehen, selbst nachvollziehen und uns zurechtbauen. Manchmal ist auch die Aussage, ja, Gott hat uns doch den Verstand gegeben, vielleicht ein, soll man sagen, das stimmt natürlich, aber manchmal benutzen wir es, um uns aus der Affäre zu ziehen, wenn es darum geht, dass wir was akzeptieren müssen, was Gott eben so festgelegt hat und möchte, dass wir so leben, was wir nicht gleich mit dem Verstand begreifen. Und da haben wir irgendwie nicht so viel Lust drauf und dann gebrauchen wir das und sagen, ja, aber das hat Gott doch auch gemacht. Aber Gottes Wort und der Glaube bleibt lebendig durch Umsetzen und nicht durch Wissen und nicht durch alles erkennen und alles erklären können. Und deswegen hat der Paulus hier in dem Vers 20, wenn wir das weiter rückwärts gehen, auch so ein paar Sachen aufgezählt. Unheiliges, leeres Reden, sogenannte Erkenntnis. Also im Grunde sagt er klar, das, was hier Erkenntnis genannt wird, ist eigentlich gar keine. Vielleicht würden wir heute sagen, kluges Gelaber. Und der Paulus sagt, darum geht's nicht, wer am besten reden oder irgendwas erklären kann. Sondern lass dich auf das ein, was ich vorher geschrieben habe, das anvertraute Gut, alles, was du anvertraut bekommen hast, auch ganz praktisch, und leb das, und indem, dass du Glauben lebst, erfährst du ganz praktisch auch Gott und seine Weisheit. Du musst sie nicht in erster Linie erforschen und erdenken, sondern mit Gott zusammen in der Praxis erleben. Und ich glaube, das ist ein bisschen schon eine Herausforderung, dass wir immer mal wieder merken, auch wenn wir die Bibel lesen, das Evangelium von Jesus stellt das, was wir denken würden, wo wir sagen würden, super Erkenntnis, ich habe die Logik oder ich habe mir irgendwas ausgedacht, stellt es oft komplett auf den Kopf. Wenn die Welt oder auch diese Gnosis sagt, finde das Göttliche in dir selbst und Jesus sagt, nee, Gott begegnest du nur durch mich, es gibt nur einen Weg zum Vater und das bin ich. Nicht du selbst. Und das ganze Evangelium konzentriert sich auf Jesus. Und der Paulus sagt hier, stell das nicht zur Diskussion, lass dich nicht von irgendwas anderem einlullen, konzentrier dich weiter auf die Basis, auf das, was du bekommen hast, vor allen Dingen auf Jesus. Und von diesem, wie das Evangelium so anders aussieht, als das, was wir uns selber ausdenken würden, haben wir viel auch gelesen im Timotheusbrief. Ich habe noch mal einmal schnell durchgeblättert. Schwache, böse Sünder werden begnadigt und bekommen Rollen in Gottes Gemeinde. Das ist was, was wir uns nicht selber ausdenken würden. Oder dass man über Herrscher nicht schimpfen soll, sondern für sie beten. Hätten wir uns so nicht ausgedacht. Ist anders als das, wie wir es normalerweise machen würden. Oder wir haben von Ordnungen gelesen, die für Leute in der Welt so nicht nachvollziehbar sind, die wir nicht in Erkenntnis uns irgendwie zusammenbasteln, sondern die wir in Gottes Wort finden. Oder wir haben gelesen von Leiten durch Dienen. Ist auch nicht das Übliche, was wir selber uns überlegen würden. Wir haben gelesen, geistliches Training ist wichtiger als Fitnessstudio. Vielleicht achten wir manchmal mehr auf unseren Körper als auf unseren Geist, weil wir das für wichtig halten und uns das eher so rum ausdenken würden. Oder auch total unlogisch, wenn man sich anschaut, wie in der Welt sonst gelebt wird, reich werden durch großzügiges Abgeben. Matthias hat das neulich sehr gut ausgeführt. Total eigentlich unlogisch. Und wenn ich denke, ich baue mir meinen Glauben durch das, was ich erkenne, durch eine Art von meiner eigenen Erkenntnis, dann komme ich auf solche Ideen nicht. Ich brauche diese Ideen von Gott, aus Gottes Wort, aus der Bibel und der Timotheusbrief war voll davon. Schon länger her, dass wir Korintherbrief gelesen haben, da gab es diese Gegenüberstellung, die Erkenntnis bläht auf und die Liebe baut auf. Vielleicht ist das hier auch gemeint mit diesem Geschwätz und der sogenannten Erkenntnis. Da sind Sachen, die sich aufblasen, wo sich vielleicht auch jemand aufbläst, weil er denkt, er hat was verstanden. Es geht um das, was aufbaut und nicht um das, was aufbläst. Und auch im Korinther schreibt der Paulus das Wort vom Kreuz. Gerade eben haben wir darüber nachgedacht, Jesus ist gestorben. Das scheint dumm für Leute, die das nur im Kopf verstehen wollen. Aber für die gerettet werden, für die sich darauf einlassen, ist es Gottes Kraft. Und das, was bei Gott dumm erscheint, ist wesentlich klüger als alle Weisheit der Menschen. Also einfach für uns nochmal als Hinweis hier ganz zum Schluss vom Timotheusbrief. Es geht nicht um das, was wir verstanden und selber ausgedacht oder hingebogen haben, was wir erkannt haben, irgendwie vielleicht studiert, sondern um das, was wir leben und was wirklich dem Evangelium entspricht und was uns auch anvertraut ist, besonders durch die Bibel, durch Gottes Wort. Und dann sagt er, O Timotheus, bewahre. Das ist, wie dieser Vers hier anfängt. Bewahre das anvertraute Gut. Dieses Wort kommt öfter mal vor im Timotheusbrief. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, dass wir das ab und zu hatten. Es gibt ein paar Mal die Aussage, bewahre den Glauben. Und es gab die Aussage, bewahre dich rein und bewahre Gottes Gebote. Also der Timotheus sagt nicht nur, okay, ich bin Christ und Gott wird mich schon irgendwie beschützen, sondern er hat auch eine Aufgabe, aktiv einen Schutz aufzubauen, dass sein Glaube bewahrt bleibt. Das Wort, das hier verwendet wird, ist wie Wachposten, einen Wächter aufstellen. Und das ist hier nochmal so ganz am Schluss, dass der Paulus sagt, pass auf das, was du schon erlebt hast, was du mitbekommen hast. Stell einen Wächter auf, dass das keiner wegnehmen kann und dass das nicht irgendwie in Gefahr kommt. Und das dürfen wir vielleicht am Ende jetzt auch so mitnehmen. Ja, Gott bewahrt uns und wir haben diese Gnade als Schlussgruß, aber wir sind auch gefragt, selber nochmal in unserem Leben Wächter aufzustellen. Zu überlegen, was ist nicht verhandelbar? Was ist nicht diskutierbar? Auch nicht durch eine Erkenntnis oder eine Gnosis, sondern wir haben Gottes Wort und das soll in unserem Leben bewacht und bewahrt bleiben, damit wir eben das Ziel erreichen und nicht so, wie es hier steht, das Glaubensziel verfehlen. Bleib bei der Bibel, bleib beim Evangelium, mach dir auch klare Wachposten, was ist nicht antastbar an Dingen, die du glaubst und die du nicht zur Diskussion stellen willst. Ich glaube, so ist es für den Timotheus ein Stück weit gemeint, der ja auch noch relativ jung war, aber eine große Verantwortung hatte. Pass einfach auch auf dich auf deinen Glauben, achte auf dich und ich glaube, wir brauchen uns auch gegenseitig als Geschwister dabei. Ja, 15. Juni haben wir angefangen mit dem Timotheusbrief und ich dachte, das ist jetzt auch richtig eine schöne Aufforderung, wenn wir sagen, oh Timotheus, bewahre, was dir anvertraut ist. Was ist denn euch in dieser Zeit anvertraut worden? Was wollt ihr denn bewahren, mitnehmen, irgendwie in euren Herzenstresor tun und das umsetzen? Das ist heute jetzt die Gelegenheit, wo wir das austauschen können. Wo ihr nach vorne kommen dürft und sagen, in diesem guten halben Jahr, was war vielleicht die Knackstelle in Timotheus, wo ihr gesagt habt, jawohl, da hat es mich erwischt, das möchte ich umsetzen, das möchte ich leben oder vielleicht, ich habe schon angefangen umzusetzen und das habe ich dabei erlebt. Irgendwas, was euch besonders bewegt hat. Vielleicht auch, was habe ich zum ersten Mal entdeckt in Timotheus Brief, was ich vorher so noch nie gesehen habe. Ich bin gespannt, was Gott euch aufs Herz gelegt hat. Wir hatten schon darauf hingewiesen, dass das heute stattfindet. Deswegen vermute ich auch, dass der ein oder andere sich vorbereitet hat. Traut euch gerne. Ich schlage Folgendes vor, dass wir die Aufzeichnung laufen lassen, Amos, von der Aufnahme. Es sei denn, jemand kommt und sagt dazu, er möchte nicht, dass es aufgenommen wird, dann kannst du es so lange unterbrechen. Das ist völlig okay, das dürft ihr selbst entscheiden. Wenn ihr es nicht extra dazu sagt, dann lassen wir es durchlaufen, denn dann können es die, die nicht dabei sind, heute später so wie sonst die Predigten auch anhören. Vielleicht als Hinweis auch grundsätzlich nochmal bei diesen Predigtreihen. Ich finde es sehr wertvoll, dass wir es aufzeichnen, weil wenn man nicht da ist, man auch dann die Lücke schließen kann und die Predigt später anhören, die man verpasst hat. Ich fand es gerade jetzt bei so Timotheus-Reihe sehr gut, immer mal was nachhören zu können. Nehmt das gerne in Anspruch. Und der andere Hinweis, wir hatten im Timotheusbrief ja explizit auch mal über die Rollen von Lehre und Männern und Frauen gesprochen. Also heute würde ich denken, handelt es sich nicht in dem Sinn um Lehre, sondern um Austausch. Die Frauen sind sehr gerne eingeladen, sich zu beteiligen an dem auch, was ihr gehört habt und was euch auf dem Herzen liegt. Also kommt nach vorne, wenn ihr was teilen wollt, was ihr bewahrt und was das Anvertraute ist, was ihr besonders jetzt auf dem Herzen habt.
Ja, auch von meiner Seite einen schönen guten Morgen. Dieser Timotheusbrief oder das, was ich dann hier so mitbekommen habe, das hat mich auch in meiner privaten Bibellese beschäftigt, wo ich mir mal die Frage gestellt habe, ja, was ist eigentlich das, was du damals erlebt hast in deinem Leben und wie ist dein Stand heute in Bezug auf Glauben? Damals, als ich zum Glauben kam, ging es um Jesus. Du brauchst Jesus, damit du ein neues Leben hast, damit du versöhnt bist mit Gott. Und ich habe mir dann so mal so hineingeguckt in verschiedene Gemeinschaften und ich habe festgestellt, es geht nicht mehr so sehr um Jesus, sondern es geht um Perfektion, es geht um Wissen, so das, was wir jetzt auch gerade so gehört haben. Und es nimmt uns letztendlich die Basis der Kraft Gottes, weil in dem Herrn Jesus Christus ist das Heil alleine zu finden und nicht in irgendeinem Tun oder in einem Dazugehören. Der Paulus, der sagt auch dem Timotheus, ich will dir sagen, wie man sich in dem Hause Gottes zu verhalten hat. Das haben wir im 1. Timotheus Kapitel 3. Das ist Gottes Haus. Und wenn der Hausherr da ist, oder der Hausherr, der hat das Sagen. Und nicht wir, die wir praktisch da hineingehen. Das ist genauso, als wenn wir hier in diesen Räumlichkeiten sind. Das ist das Haus von dem und dem. Aber wir benehmen uns, als wenn das unser Haus wäre. Und da ist mir das so deutlich geworden. Gott hat es gemacht. Gott hat es gesetzt. Und Jesus hat selber gesagt, als er gekommen ist, hat er gesagt, das Königreich hat jetzt mit meinem Kommen angefangen. Dieses Reich ist nicht das Königreich Gottes. Es ist nicht das Haus Gottes, sondern ist ein selbstgebautes Haus. Und mir ist dann so bewusst geworden, wir werden eingeschüchtert dadurch, dass Leute sagen, wir sagen, wo es lang geht, was gilt und was nicht gilt. Aber es ist andersherum. Gott sagt, was gilt und was nicht gilt. Aber wir haben, das muss ich auch sagen, das ist eine Spannung, in der man lebt. Wenn man jetzt diesen Schritt tut, ich tue das, was Jesus sagt, was Gott mir zeigt, dann werde ich in der Öffentlichkeit nicht mehr als normal gelten. Dann werde ich nicht mehr der dazugehörig gelten, sondern ich werde ein Sonderling sein. Aber dieser Sonderling ist letztendlich die Wirklichkeit, die Wahrheit. Jesus hat gesagt, wenn ihr an meinem Wort bleibt, werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wir leben also in einer großen Lebenslüge und deswegen müssen wir herauskommen und das können wir nur durch Jesus. Jesus ist der Weg, die Wahrheit, das Leben. Er ist das Leben, das wirklich gilt. Jesus hat es vorgelebt. So hat Gott den Menschen gedacht, dass er lebt. Und das ist halt ein Sprung. Das ist ja letztendlich der Glaube. Vertraue ich dem oder vertraue ich dem nicht? Kann ich mich darauf verlassen, kann ich mich nicht darauf verlassen? Und das ist eben, ist Gott verlässlich oder ist er nicht verlässlich? Ist er da oder ist er nicht da? Das sind ja all diese Fragen. Kann ich das wagen, diesen Schritt wagen, oder kann ich den Schritt nicht wagen? Und das ist so wie der Petrus, der aus dem Boot ausgestiegen ist und auf Wasser gegangen ist. Aber es ist die Herausforderung, und das ist ja letztendlich das, was Gott auch erwartet von uns und wo wir auch ja auch wollen, dass wir bei Jesus einmal die Ewigkeit verbringen. Aber wenn wir dann unsere Augen hier zumachen, ich bin nun auch in einem gewissen Alter, wo es dann auch schon dem Ende zugeht, aber wenn ich Jesus begegne, dann möchte ich ja auch mit ihm mich freuen. Herr, ich habe erfahren, dass du, was du gesagt hast, die absolute Wahrheit ist. Und ich habe das in meinem Leben erfahren. Und das ist die Freude, die dann auch in der Begegnung, wenn ich Jesus begegne in der Ewigkeit, wenn er ist ja die Tür zum Vaterreich oder zum Vaterhaus, dass ich dann auch mich freuen kann mit ihm oder dass ich sage, Herr, ich habe es erreicht, ich durfte mit dir leben und durfte das erleben, dass du wirklich das wahre Leben bist. Und das ist so etwas, was ich einfach mit euch teilen wollte.
Ich habe mich in keinster Weise vorbereitet, aber ich, was sehr in mir nachgewirkt ist, ist die Predigt von Dave mit dem Fliehen, Kämpfen und Ergreifen. Ich glaube, das waren die drei Punkte. Ich will mir nicht nachjagen, genau, richtig. Und mich beschäftigt auch das Thema, und ich glaube, im Timotheusbrief geht es auch oft um diesen geistlichen Kampf, also dass das Glaubensleben nicht easy ist und dass es nicht mal ist so, ja okay, jetzt glaube ich, jetzt ist alles super und ich habe die Gnade und ich bin errettet, sondern dass es auch jeden Tag einfach ein Kampf sein kann und schwierig sein kann. Und ich habe das Gefühl, dass wir oft in unserem Alltag geistliche Pazifisten werden, also dass wir aufhören zu kämpfen oder ja, ich selber merke das eben, dass ich mich schnell so irgendwie einlullen lasse und dann geht man irgendwie Gedanken nach, die nicht von Gott sind und die vielleicht aus dem Fleisch kommen oder ja, die auch der Teufel einredet. Und das kann alles sein. Also das kann Gier sein oder Neid oder ja, schlechte Gedanken über mich selber oder über meine Mitmenschen. Und wie oft merken wir das nicht mal und gehen einfach diesen Gedanken nach. Und dass uns hier aber auch immer der Paulus darauf hinweist, dass wir keine geistlichen Pazifisten sein sollen und dass wir kämpfen sollen, dass wir eben diesen negativen Gedanken fliehen sollen, den negativen Taten, die vielleicht auf uns lauern in der nächsten Ecke, dass wir wirklich um diese geistlichen Dinge kämpfen sollen, wie miteinander zu beten, Bibel zu lesen, dran zu bleiben. Und es gibt eben diesen einen Vers, der mir sehr, sehr wichtig geworden ist in meinem FSJ. Ich habe in der Klostermühle ein FSJ gemacht, wo ich mit Konfirmanden gearbeitet habe. Und das war irgendwie der Vers, der so das Jahr für uns als FSJler so zusammengefasst hat, nämlich in 1. Timotheus 6, Vers 12. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen bist und bekannt hast, das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Und in diesem Jahr habe ich eben das erste Mal gelernt, wie man geistlich wirklich kämpft. Und wir hatten Konfigruppen, die super anstrengend waren, wo du kein Licht und keine Hoffnung gesehen hast, die alle so kaputt waren und wir wussten gar nicht, was wir mit denen machen sollen. Und die haben uns wie eigentlich ausgelacht, so ihr mit eurem Glauben, was wollt ihr? Und man hat wirklich 30 Minuten mit denen verbracht und war fertig danach, weil das so schlimm war alles. Und dann sind wir wirklich auf die Knie gegangen und haben eine Stunde lang für diese Konfis gebetet und gefleht und gesagt, Gott, rette diese jungen Menschen, du hast es in der Hand. Und von dieser Konfigruppe haben sich alle bekehrt danach. An diesem Wochenende haben sich alle bekehrt. Und das war eine Gruppe, die haben geweint, als sie gegangen sind. Die wollten gar nicht gehen. Und wir hatten auch danach noch guten Kontakt mit denen. Und da habe ich einfach gemerkt, dieser Kampf, der lohnt sich. Und wir sind in diesem Kampf. Und wir müssen aufhören oder also darauf achten, dass wir irgendwie keine Pazifisten im Glauben werden, sondern dass wir wirklich dranbleiben und sagen, es lohnt sich zu kämpfen, im Gebet füreinander einzustehen und an der Bibel dran zu bleiben und wirklich diesen Gedanken zu fliehen und dem nachzujagen, was Gott für uns hat, was er uns verspricht und den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen.
Ich habe mich auch nicht vorbereitet, aber ich habe dieses Mal im Vergleich zum letzten Mal, als wir ein Buch gehabt haben und ich es da bereut habe, nichts mitgeschrieben zu haben, diesmal habe ich mitgeschrieben. Nicht immer, nee, sehr selten, aber mir ist was Besonderes eingefallen und was ich auch cool finde, es war was relativ Lustiges. Und zwar, da hat Simon gepredigt. Ich weiß nicht genau, welche Stelle das Timotheus war. Ich habe viele Parallelstellen aufgeschrieben. Es ging einfach darum, dass Gott uns einbinden möchte. Und dass eine Tochter da versucht hat, die Einkaufstüten zu tragen. Und das war aber nicht so besonders hilfreich, aber der Vater hat sich trotzdem gefreut. Und ja, dass Gott, es war die Frage, persönlich und auch als Gemeinde, wo ist gerade Gott am Arbeiten? Wo ist Gott gerade dran? Was tut Gott gerade? Und dass wir da mit dabei sind, bei dem, was Gott gerade tut. Und was bei mir auch hängen geblieben ist, ich darf bei einem berühmten Künstler mitspielen. dass es absolut cool ist, wenn wir bei Gottes Arbeit mit dabei sein können. Wenn Gott wirkt und wir einfach so mit dabei sind und sehen dürfen, was er tut. Und ja, von der Predigt, vielleicht kannst du was nachher sagen, welche das war, wo es einfach, wo du es gesagt hast, es geht nicht darum, dass wir Gott Hütten bauen oder dass wir Ohren abschlagen. Das habe ich mir so gemerkt. Mir tut es manchmal gut, auch so lustige Dinge in Predigten, dass ich mir es besser merken kann. Auf jeden Fall, es geht darum, wo Gott gerade am Werk ist und wir da einfach mit dabei sein können und er will uns da mit dabei haben. Das ist einfach eine Sache, die mir ja jetzt vom Timotheusbrief aufgefallen ist. Ich war diese Woche auf einer Konferenz von IT-Lern, europäische Konferenz zur On Missions and Computing, also Informatiker oder ITler und Mission. Und das war eine ziemlich coole Zeit. Wir haben festgestellt, ja, wir sind, also es hat sich auch ein bisschen wie im Himmel angefühlt, aus verschiedensten Ländern und ja, doch vereint in Jesus. Und genau das unter anderem. Ich habe dort auch im Lobpreisteam mitspielen können und einer kam dann auf mich zu, hat gesagt, ein Holländer, did you know a famous worship leader died this week? Und es war, ich habe dann beim Frühstück, das war beim Essen am Buffet und ich habe dann gegoogelt, wer war denn das? Es war Ron Canole, kennt den jemand? Ein Schwarzer. Ja, habe ich mir fast gedacht. Und dann waren wir so beieinander und haben auch gedacht, oh, ja, aus der Zeit, Ron Canole, und dann gab es auch noch den Don Moon, mit dem hat auch keiner gekannt, aber das Lied, God will make a way where there seems to be no way. Da, 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 da. Ja, das kannten die Leute, aber das so, Ron Canole und Don Moon, diese Generation kannte keiner mehr. Wo ich einfach gemerkt habe, es ist einfach sehr vergänglich. Und dann ist mir auch noch auf dieser, ja, am Donnerstagabend war das dann, die Konferenz ging bis gestern, haben wir noch die Erfahrung, die Meldung bekommen, dass mein Onkel auch noch verstorben ist, den wir am 6. Januar besucht hatten noch, Gott sei Dank. Genau. Und ja, genau, um es einfach noch weiter zu sagen, also mit meinem Vater. Wir haben uns jetzt entschlossen, doch in Urlaub zu gehen, nach Indonesien 3 Wochen lang, auch wenn es meinem Vater schlecht geht, schlechter als je zuvor. Und die Pflege, dass jemand kommt, so wie es meine Frau beruflich macht, mit ihren Kolleginnen und Kollegen, einfach eine häusliche Pflege, das ist noch nicht der Fall. Das weiß ich nicht, wie lange das noch dauert, eine Woche oder so, bis es soweit kommt. Genau, das lässt uns eigentlich relativ schweren Herzens gehen, aber wir haben uns jetzt entschlossen, ja, wir gehen und ja, beten dafür einfach, dass Gott da Hilfe schenkt, weil wir können es auch nicht leisten. Und ja, mein Vater hat sich auch noch nicht bekehrt. Und genau, zu dem Thema Ron Canole, auf jeden Fall, es sind gute Musiker im Himmel. Wir hatten letzte Woche das Thema Himmel. Genau, das wird, also er ist dort jetzt schon und das ist ziemlich cool. Und ja, ich bin dankbar für die ganze Reihe mit dem Timotheus und was wir so miteinander erleben.
Ich habe mich eigentlich nicht vorbereitet und heute Morgen zum Achim gesagt, ich glaube, ich habe nichts, vielleicht traue ich mich ja nicht. Und ich habe jetzt eben gebetet und nochmal nachgefragt, ob der Herr was hat. 2 Dinge, ich finde Timotheus sehr wertvoll. Da ist sehr viel Gutes drin und vieles, was man so am Tag oder was ich so im Tag bearbeite, kann ich jetzt so gar nicht sagen, was sich daraus entwickelt. Jetzt habe ich aber nur diesen Satz bekomme, ich habe vorhin einfach mal, denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, wenn es mit Danksagung empfangen wird, denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und Gebet. Ich wurde dann erinnert, dass ich mit diesem Kampf nach Hause gegangen bin und mir überlegt habe, der Kampf, es kommt immer darauf an, wie man Kampf definiert. Für jeden Einzelnen ist, glaube ich, Kämpfen was ganz Unterschiedliches. Was ich gerade vorgelesen habe, das bin eher ich. Also ich bin so der, ich möchte das, was der Herr mir gibt, ist gut. Und wenn ich dann prüfe, ob das vom Herrn sein kann, im Wort, was dieser Satz auch sagt, und ins Gebet gehe, um ihm zu fragen, dann ist mir das so wertvoll, ihm hinterher zu gehen, weil ich lieb's, in diese vorbereiteten Werke oder auch Gespräche zu gehen. Bei anderen Dingen dachte ich mir, wenn ich jetzt von mir aus sage, ich kämpfe, dann kämpfe ich, dann weiß ich nicht, soll ich, also bin ich's, oder möchte das der Herr von mir, dass ich kämpfe? Das bewegt mich immer noch, da bin ich immer noch dabei, weil ich denke, dass ich zu wenig kämpfe. Und in dieser Übung bin ich auch sofort, auch ihn wahrzunehmen, wenn er dieses, und wenn es noch so unnatürlich und noch so abgefahren ist, zu erkennen, jetzt bist dran, jetzt kämpfst. Ich hatte gerade gestern eine Situation, da ist mir es dann leider zu spät eingefallen, ich hätte Mut haben sollen, zu sagen, darf ich für dich beten, damit das, was du da durchmachst, einfach der Herr kann sich kümmern und kann diese Wunden heilen. Und Leute, das ist mal dann, das spielt natürlich viel mit, der Feind will das auch nicht. In der Situation hatte ich es nicht und habe geredet, wie, kommt hier auch drin vor, alles Mögliche. Später kam es dann, ich hätte den Mut haben sollen und das ist für mich auch Kämpfen, dass der Feind da keine Chance hat, dass ich einfach dann dastehe und sage, weißt du eigentlich, der Herr kann sich darum kümmern oder kennst du ihn überhaupt so? Und in dieser Übung bin ich immer noch und dieses Kämpfen und die Frömmigkeit, die habe ich auch mitgenommen und habe mir viel Gedanken über Frömmigkeit gemacht, was das bedeutet, über diese Glauben. Das ist mal so das eine, was ich mitnehmen will, dass ich da weiß, dass ich mit dem Herrn, ich weiß, dass ich gar nichts kann. Das ist nur er, was möglich ist, wenn wir uns zur Verfügung stellen, egal, wenn wir es aussprechen sollen, für jemanden zu beten, in die Knie zu gehen, eine Stunde für die Jugendlichen zu beten, dann ist er treu, dann tut er es auch. Aber dieser Kampf, also dieser Kampf, wo er belohnt und wo er sieht, wie unser Herz ist und wo wir wirklich mit und in und durch und ja, kämpfen wollen, das möchte ich noch viel mehr haben.
Simon, in deine E-Mail stand, dass wir uns auch Gedanken machen sollen, ob Gott vielleicht konkret was in der Gemeinde verändert hat. Und erst einmal hat die Predigt vom Dave auch mich verändert, meine Einstellung zum Gebet. Dave hat in seiner Predigt darüber gesprochen, wie man das Gebet in einen Raum platziert. Und er hat gesagt, wo ist denn, wenn du einen Raum hast, wo findet denn das Gebet statt? Ist es so eher in einer Ecke oder ist es so eher vielleicht sogar ausgesourced, gibst das Gebet lieber ab an andere, die das besser können? Oder? Und das hat mich sehr zum Nachdenken gebracht. Oder eigentlich war es dann der Inhalt, dass das Gebet eigentlich mitten im Raum stehen soll. Und das hat mich sehr ins Nachdenken gebracht, wie es mein Gebetsleben eigentlich aussieht. Und ich habe vorher immer wieder auch schon unser Gemeindegebet besucht, aber eher sporadisch und nicht verbindlich. Und es hat mich einfach aufgefordert, verbindlich zu beten. Jetzt nicht nur im Gemeindegebet, sondern also das Gebet wirklich in den richtigen Platz. Ich bin dort noch nicht, wo ich hin will, aber, oder wo Gott es vielleicht gern sehen wird, aber es ist mir wichtig, im Gemeindegebet teilzunehmen. Und ich sehe tatsächlich, oder ich führe es zurück, dass unser Gemeindegebet echt eine Bereicherung geworden ist, weil sich mehr beteilige, und ich bin froh darüber. Und vielleicht ist denen ja ähnlich gegangen, aber das finde ich zum Beispiel eine konkrete Veränderung, die Gott durch den Timotheusbrief für uns in der Gemeinde gemacht hat. Wir haben einen echt schönen gesegneten Gebetskreis, und wir erleben auch darin wieder, dass, wenn man sich eben aufmacht, einfach Gott Dinge bewegt. Wir erleben das wirklich ganz, ganz konkret. Und wer da vielleicht das einfach mal miterleben will, herzliche Einladung dazu, zum Gemeindegebet.
Ja, das hat mich genauso angesprochen. Also deshalb bin ich auch ein paar Mal zum Gebet gekommen, ne? Also es hat schon praktische Auswirkungen. Wenn ich jetzt so euch höre, dann denke ich, hey, lass uns doch nochmal den 1. Timotheus durchpredigen, ne? Oder? Nee, okay. Nee, aber es ist schon vieles gesagt worden und weitergegeben worden, was ich echt cool finde. Also für mich war es einfach hilfreich. Ich weiß gar nicht mehr, wer da gepredigt hat, aber 1. Timotheus 3,15 wurde ja schon mal genannt, der Text. Genau. Müssen gerade nochmal gucken. Damit meine ich die Gemeinde des lebendigen Gottes, also 15b, den Stützpfeiler und Bollwerk der Wahrheit. Ich finde es so toll, dass wir so verschiedene Leute haben, die predigen, und auch euch, die ihr mitdenkt, mitbetet und auch Feedback gebt. Ich denke, Gott wirkt durch uns alle und verändert uns zusammen. Und diese Gemeinde ist echt ein Bollwerk, finde ich, für die Wahrheit. Es gibt natürlich viele andere Gemeinden, wo nur noch teilweise auch das da ist. Aber ich denke, wenn man nah am Wort bleibt, das Wort verändert uns, und dadurch sind wir auf dem Weg der Wahrheit zusammen unterwegs. Korrigieren uns, helfen uns, finde ich total cool. Und wir können das selber nicht machen, das macht Gott mit uns. Und ich bin einfach ermutigt, in der Gemeinde dabei zu sein, und das finde ich cool. Vielen Dank für euch, die ihr da auch mithelft, dass es passiert. Und dass dass ich dadurch von euch auch Korrektur bekomme und umgekehrt, ne? Also eine Ermutigung auch. Wir sind schwach, aber der Herr gebraucht uns füreinander, und sein Wort ist einfach kraftvoll und verändert uns. Das ist cool. Vielen Dank.
Mich hat es auch begeistert, wie konkret der Timotheusbrief war für uns als Gemeinde. Irgendwie hat es wirklich sauber gepasst. Und ich kann mich an eine Predigt vom Andreas erinnern, wo er gesagt hat, ja, da sollte man in der Tat mal drüber reden, über diesen Vers. Und die Verse möchte ich nochmal lesen, die das waren. Es war Kapitel 5, 17 und 18. Da steht: Die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre wert geachtet werden, besonders die, welche im Wort und in der Lehre arbeiten. Denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er trischt. Und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Und mich hat es da angesprochen, als Andreas darüber gepredigt hat und gesagt hat, ja, da steht eigentlich drin, man sollte Ältesten, die predigen, was bezahlen, da sollte man mal drüber reden. Ehrlich gesagt, gut, das machen wir. Ich habe es dann mitgenommen in unseren ältesten Kreis, und wir haben in der Tat darüber gesprochen, dass das eindeutig da so steht und es auch so dasteht, dass nicht das eine Option ist, nur die es brauchen, sollen was bekommen, sondern eigentlich jeder, der leitet und lehrt, soll auch einen Lohn bekommen. Und das haben wir dann so besprochen, auch im Kreis, dass wir das, also wenn ein externer Prediger kommt, geben wir dem ja was mit, dass wir das auch für die Leute, die hier lehren, anbieten möchten. Und es ist quasi, Paulus hat umsonst, er hat es nicht angenommen, ne? Er hat immer gesagt, er nimmt von der Gemeinde nichts an. Die Option gibt es auch und im Ältestenkreis war es auch so, dass alle das so gesagt haben. Aber es prinzipiell steht hier da, man soll einen Lohn anbieten und das möchten wir auch tun.
Vielen Dank. Wer heute den Beitrag nicht griffbereit hat und ihm fällt noch was ein, der darf das gerne bei Gelegenheit auch noch nachreichen. Es gibt ja immer wieder mal die Option, auch Zeugnis zu sagen oder irgendwas, was euch im Glauben vorangebracht oder bewegt hat. Ich möchte es nochmal unterstreichen, was jetzt ein paar Mal angeklungen ist. Ich hatte auch den Eindruck, Timotheus ist ein sehr, sehr praktischer Brief und er hatte sehr praktische Auswirkungen in der Gemeinde. Das ist auch sonst so bei der Bibel. Das ist ein Versprechen, was Gott uns gibt, dass sein Wort nicht leer zurückkommt, sondern ausrichtet, was er sich dabei gedacht hat. Und genau das passiert auch. Und dass das in der Gemeinde tatsächlich passiert ist in dem letzten halben Jahr, finde ich richtig schön. Ich freue mich, dass Gottes Wort so klar spricht und auch, dass wir es einfach durchgängig lesen und fragen, was genau heißt das jetzt für uns? Und ich freue mich, dass man merkt, dass die Gemeinde an verschiedenen Stellen so sichtbar reagiert. Vielleicht nochmal ganz kurz zu der Sache mit dem Gebetskreis. Ich bin selber jemand, der nicht sehr regelmäßig dort ist, ab und zu gerne, aber oft schaffe ich es nicht oder habe irgendwie dann auch könnte auch disziplinierter sein an der Stelle. Aber was mir aufgefallen war, es gab diese Predigt zum Gebet. Ich weiß nicht mehr, in welchem Part von Timotheus das war. Und es war relativ, da wurde auch Gebetskreis angesprochen und relativ schnell danach waren von den jungen Leuten welche, die gesagt haben, jawohl, wir haben verstanden, Gebet ist wichtig und eigentlich wären wir gern dabei, aber es gibt ein Problem mit der Uhrzeit und die haben ganz konkret vorgeschlagen, wenn ihr die Gebetsstunde von der Uhrzeit so und so anpasst, dann sind wir dabei und seitdem ist es so. Wie praktisch ist das? Gottes Wort sagt so und so und dann gibt es ganz konkrete Schritte dazu. Das Gleiche, Tobi, ich möchte mich bei dir bedanken für die Predigt, die du hattest, wo es um das Mentoring ging. Der Paulus hat den Timotheus angeleitet und der Timotheus hat wieder andere angeleitet. Und so braucht jeder jemand, von dem er lernt und umgekehrt. Und ich weiß von verschiedenen in der Gemeinde, die recht konkret auf diese Predigt hin jemand gesucht haben und inzwischen jemand haben, wo sie irgendeine Form von Zweierschaft oder Mentoring leben und erleben und wachsen da drin. Das ist ganz konkret passiert aus Gottes Wort, aus der Predigt darüber und ist dadurch angestoßen worden. Finde ich richtig gut. Da hat Gott dich gebraucht und so ist es immer wieder, glaube ich, passiert. Auch, dass wir über Themen als Gemeinde nochmal nachgedacht haben. Ja, wir machen das so und so, aber warum machen wir das so? Weil es genau so dasteht und mal eben zu fragen, sind wir auf dem richtigen Weg oder müssen wir irgendwie nachjustieren? Und bei sowas wie Dave jetzt sagt, da war dann, okay, krass, es steht so in der Bibel, wir handhaben es anders. Dann sollten wir da nachjustieren und es so machen, wie es dasteht. Auch als Älteste sind wir immer wieder dann da gesessen und haben aus dem, was eigentlich sonntags hier lief, nochmal rausgenommen und gesagt, hey, das betrifft uns doch, leben wir das auch so, in der Leitung sozusagen, so wie wir es jetzt da gemeinsam gelesen haben. Das wird auch so praktisch, dass wir auch offen teilen können, wo zum Beispiel diese Bewahre-Sachen stehen. Ja? Da gibt es einen Satz, der heißt, bewahre dich rein. Dann können wir auch zueinander hingehen und sagen, ich möchte das, kannst du mir dabei helfen? Oder ich habe da einen Struggle oder einen Kampf, was immer wieder passiert, dass wir das miteinander teilen und sagen, ich habe gelesen, ich soll mich bewahren, kannst du mir dabei helfen oder können wir das miteinander auch machen? Und ich glaube auch, das mit dem Geben ist praktisch geworden. Also Timotheus hat immer mal wieder so einen Touch gehabt von sei großzügig und so und das war die Phase, während wir Timotheus gelesen haben, wo die Frage nach den Räumen oben war und wer kann sich intensiver beteiligen als bisher und es waren einige, die sich bereit erklärt haben und das jetzt mittragen, auch da. Also ich glaube einfach, Gottes Wort ist jetzt total praktisch gewesen und ich bin gespannt, wir machen ja direkt mit dem zweiten Brief weiter, wenn wir schon dran sind, der ist etwas kürzer als der erste, aber ich freue mich, Gottes Wort spricht, es wird konkret, es bewegt sich was und das haben wir als Gemeinde erlebt, das können wir irgendwie, denke ich, ein Stück weit auch feiern, wenn wir heute rausgehen, zu sagen, jawohl, Gemeinde lebt und Gemeinde bewegt, wird durch Gottes Wort auch bewegt. Lass uns genauso weitermachen, Gottes Wort lesen, konkret anwenden. Ich hoffe, dass das im zweiten Timotheusbrief und auch danach dann wieder passiert. Und es kann genauso gut beim Psalmen, bei Mose oder bei Offenbarung passieren, was auch immer wir lesen. Es ist Gottes Wort und es wirkt. Auch wenn wir es ganz persönlich für uns lesen, aber noch intensiver wahrscheinlich hier in der Gemeinschaft. Lass uns nochmal danken dafür. Wer will, darf einfach mitbeten, Gebetsgemeinschaft, Gott danken für sein Wort und dass es was bewegt und ihn auch bitten, dass er weitermacht an der Stelle, auch in unseren Herzen. Herr Jesus, danke, dass wir dein Wort haben, dass du redest und dass du auch diese Briefe hast schreiben lassen und das ganz klar ist da drin und deutlich formuliert auch, was du möchtest. Und dass es uns an manchen Stellen getroffen hat und ich bete, dass du weiter dadurch wirkst, was du an Samen gesät hast, dass es aufgeht und wächst und genau das macht, was du damit vorhattest.